möchte unsere Anhörung fortsetzen und mich danken, dass Sie wieder hierher gekommen sind, um die Themen, die wir noch besprechen wollen, gemeinsam zu besprechen. Ich denke, wir sollten vor der Mittagspause unterbrochen haben, nämlich nochmal einen Blick werfen auf das Leistungsschutzrecht in seiner konkreten Ausgestaltung, und zwar unter Einbeziehung der Frage, was sind die konkreten Ansprüche, die konkreten Rechte in Bezug auf Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Darbietung, die sich aus diesem Leistungsschutzrecht ergeben sollen. Und vor allen Dingen, Sie haben ja selbst gesagt, es geht ja auch um Geld, in Bezug auf die Frage, wer soll es bezahlen und wie sollen die Geldbeträge, die dem Leistungsschutzberechtigten, also dem Rechtsinhaber, zustehen, wie sollen die auch eingetrieben werden? Sie hatten selbst gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einerseits kann der Presseverleger, der von diesem Leistungsschutzrecht Gebrauch machen möchte, Einzelverträge abschließen. Dafür werden nur bestimmte Marktteilnehmer als Vertragspartner wahrscheinlich in Frage kommen. Und eine andere Möglichkeit ist dann auch, das Leistungsschutzrecht verwertungsgesellschaftspflichtig zu machen. Wobei sich dann die Frage stellt, an wen sollen die Verwertungsgesellschaften sich wenden, von wem sollen sie die Beträge, um die es geht, dann auch tatsächlich eintragen. Ich denke aber, dass wir schon einen erheblichen Erkenntnisgewinn heute haben, indem wir sozusagen so konkret, auch anhand konkreter Beispiele, uns diese Dinge verdeutlichen konnten. Das sollten wir noch fortsetzen. Und dann sollten wir den restlichen Teil unserer Zeit dazu nutzen, auf das Thema Bildungsverleger einzugehen und zu sehen, inwieweit es dort Besonderheiten gibt, vor dem Hintergrund dessen, was wir bei den Presseverlagen heute Morgen und jetzt schon erörtert haben. Ich würde also um Wortmeldungen bitten, noch einmal zu dem Punkt Leistungsschutzrecht für Verleger, finanzielle Seite, wer soll bezahlen, wie soll es bezahlt werden, und damit verbunden vielleicht auch noch die Frage, wer ist Presseverleger oder gibt es auch andere, auf die diese Argumente, die uns heute hier vorgetragen worden sind, zutreffen würden, zum Beispiel Blogger, oder ist der Presseverleger der Einzige, der überhaupt von diesen Erwägungen profitieren kann. In diesem Sinne möchte ich die nachmittägliche, kann man Gott sei Dank noch nicht sagen, Diskussion wieder eröffnen. Gott sei Dank.
Was mich insbesondere interessieren würde, ist eben das Verhältnis auch zu den freien Journalisten. Sie haben vorhin gesagt, dass die freien Journalisten was abbekommen sollen von den Einnahmen, die da generiert werden. Und da würde mich dann wieder interessieren, also es nützt Ihnen ja nur was, wenn Sie hinterher besser dastehen als vorher. Also wie verhält sich dann der Anteil dessen, was Sie abbekommen, zu dem Zusatzkostenaufwand, den Sie dadurch haben, dass Sie als werbliche Nutzer für das, was Sie ja elementar machen, ist nämlich Informationsrecherche, mit anderen Worten Medien konsumieren, um selbst schreiben zu können. Also wie verhalten sich die Einnahmen und die Ausgaben auf dieser Seite? Wahrscheinlich wird Ihnen da nicht viel übrig bleiben. Und wenn es darum geht, dann würde ich mich auch noch mal interessieren, um mal ganz konkrete Forderungen zu diskutieren. Wären Sie denn bereit, beispielsweise den Forderungen der Journalisten, die schon so lange im Raum stehen, im Gegenzug sozusagen, wenn Sie es jetzt selbst, sagen wir mal, es wäre ja ein Vertrag und kein Gesetzesvorhaben, wenn Sie es jetzt selbst entscheiden könnten, zuzugestehen, dass erstens Sie auf die VW-Wort-Anteile verzichten und zweitens Sie darauf verzichten, dass zukünftig Total-Buyout-Verträge gemacht werden. Denn das war ja eines der Argumente, zu sagen, wir wollen mit den Journalisten keine Total-Buyout-Verträge, deshalb brauchen wir sozusagen ein gesetzlich abgesichertes Vertragsmanagement. Wenn man im Gegenzug darauf verzichten würde, dann würde man wahrscheinlich die Journalisten sehr viel eher dazu bekommen, sich mit dieser Idee anfreunden zu können.
Dankeschön. Als nächstes Herr Kuhl.
Ja, was gerade der Kreuz angesprochen wäre, dann vielleicht in dem Sinne über Vertragsrecht dann eventuell zu regeln und dort möglicherweise die Buyout-Verträge anders irgendwie gestalten kann. Aber mein Punkt war eine andere Ihre Frage, wer soll bezahlen? Ich habe heute Morgen meine Position modifizieren zur Kenntnis genommen, dass also die wissenschaftliche Nutzung nach Herrn Wegemann gar nicht betroffen ist, auch die private Nutzung nicht, sondern nur die kommerzielle Nutzung. aber nach wie vor die geltenden Schranken des Urheberrechts weiter Anwendung finden werden. Das ist zwar richtig, aber letzten Endes nutzen sie es auch nicht viel, denn alles steht im Urheberrecht in den anderen Paragraphen zusammen. Nach wie vor gilt ja die Regelung, die vom 90er Paragraphen, also die DRM-Regelung. Und wenn Sie auf die Idee kommen, was Sie ja gesagt haben, auch natürlich auch tun werden, dass Sie Ihre Dienste als PR-Dienste dann anbieten und unter DRM schützen werden, dann ist für uns die freie Nutzung dieser Zeitungsinformationen dann nicht mehr möglich, weil die Schranken sozusagen werden außer Kraft gesetzt, wenn Sie die technischen Schutzmaßnahmen drauf haben. Sehen Sie das Problem nicht so? Wenn das Sie anders sehen, wäre ich ganz froh, aber sehen Sie dieses Dilemma, denn Sie werden ganz sicher nicht mit Pauschalvergütung, sondern Sie Verträge abschließen, die Nutzungsgründe an technische Schutzmaßnahmen. Dann sind wir genau in dem Dilemma, sowohl für die Privaten, aber wie für die Wissenschaftler, das scheint Ihnen einfach nicht zurückbezahlen. Ich würde also auch das Ministerium bitten, auch die ganzen Fragestellungen nicht so allein isoliert in dem Kontext der vier Anhörungen zu sehen, sondern auch bestehende Regelungen, wie eben hier die 95er-Regelung, aber auch andere, auch zu berücksichtigen. Ich möchte nur in dem Zusammenhang deutlich daran erinnern, dass dieser dritte Körper, den wir verhandeln, ja ursprünglich tatsächlich als ein Wissenschaftskorb eingesetzt worden ist vom Parlament, weil offenbar die Wissenschaft mit Schrank zugunsten Wissenschaft sehr schlecht im zweiten Korb zugunsten von Bildung und Wissenschaft ausgestattet werden. Also hier vielleicht dann noch erwägen, ob um der Komplexität dieser Sache Rechnung zu tragen, dann doch noch eine spezielle Anhörung zu dem ursprünglichen Ziel und Gegenstand des dritten Korps, nämlich Bildung und Wissenschaft, in Rechnung zu tragen. Das Thema, also wer die Themen vorgibt, entscheidet nachher, was im Gesetz steht. Und ich würde das noch ein bisschen ergebnisoffener formulieren. Aber hier konkret im Zusammenhang mit den 95 Paragraphen.
Okay. Bitte. Wollen Sie da auch antworten?
Ja,
ne? Vielen Dank, ich will mich um die gestellten Fragen zu beantworten. Normal das gerade schon ausgeschilderte oder dargestellte Modell, wenn ein Leistungsschutzrecht käme, steht es jedem Verlag frei, es wahrzunehmen oder sich in etwas einzubringen. Er könnte sich auch ohne Verwertungsgesellschaft Pflicht in eine Verwertungsgesellschaft einbringen oder er könnte es auch selber auswerten. Und hier können wir einen Blick in die USA werfen, wo es ja ganz anders als hier keine Verwertungsgesellschaft in der Form gibt. Es gibt zwar Collecting Societies, die aber nicht so stark ausgestattet sind wie in Deutschland, weil es in den USA regelmäßig eigentlich nie Ausnahmen der Antitrust-Behörde für Collecting Societies gibt. Das führt in der wirtschaftlichen Wirklichkeit dazu, dass die Verlage selber auswerten, das gleiche gilt auch für die Musikindustrie, auch für die Filmindustrie, für die Fernsehindustrie, die werten selber aus und das ist keine Überraschung, dass bei dieser Auswertung natürlich die Großen stark sind und die Kleinen ihre Rechte kaum durchsetzen können. Das wird Sie vielleicht wundern, dass es vom Vertreter eines Großverlages kommt, aber das ist nun mal wirklich unsere gemeinsame Branchenposition. Dieses Modell möchten wir für Deutschland nicht. Wir halten die kollektiven Modelle, wie sie in der Verwertungsgesellschaft zum Ausdruck kommen, für besser, weil es auch die Kleinen schützt. Auch unser Haus ist nicht daran interessiert, auf dem Wege der digitalen Verwertung die Kleinen aus dem Markt rauszudrängen, einfach weil sie nicht die Möglichkeit haben, sich da durchzusetzen, sondern wir glauben, wir sind alle gemeinsam, dann auch wir als Großunternehmen stärker, wenn wir es gemeinsam tun. Wir halten deswegen den in Deutschland besonders gut vorhandenen Weg der Verwertungsgesellschaft für das Richtige. Nochmal, die Pflicht würde eine Einschränkung des Rechts darstellen. Das würden wir aber mittragen, weil wir schon sehen, dass es sinnvoll ist, dass es einen One-Stop-Shop gibt. GEMA, Beispiel, beim Friseursalon, der 190 Euro oder so ähnlich pro Jahr bezahlen muss, kommt, der kann sich eben sicher sein, dass nicht danach, nachdem er unterschrieben hat, nochmal jemand kommt, der nochmal Geld verdienen möchte. Das macht Sinn, deswegen würden wir uns einer solchen Pflicht nicht verschließen. Wie würde es dann funktionieren? Die Verwertungsgesellschaft würde Auskunftsbögen, wahrscheinlich wie jede andere Verwertungsgesellschaft auch, verschicken an potenzielle gewerbliche Nutzer. Da würde einfach angekreuzt, ich nutze oder ich nutze nicht. Wenn angekreuzt wird, ich nutze nicht, dann war es das erstmal. Dann darf er bitte auch nicht genutzt werden. Und wenn angekreuzt wird, ich nutze, dann wird ein Lizenzvertrag angeboten. Das Ganze unter den Tarifen, die eine Verwertungsgesellschaft nicht alleine aufstellt oder alleine aufstellt, aber durch ihre Gremien beschließen lassen muss, die müssen alle Voraussetzungen erfüllen, die ein solcher Tarif braucht und sie unterliegen einer starken öffentlichen Kontrolle durch die unterschiedlichen Institutionen, die dahinter einen Blick drauf werfen. Jetzt angenommen, das Geld fließt in die Kasse der Verwertungsgesellschaft, was passiert dann damit? Ein Prozentsatz X, der mit den Vertretern der Journalisten auszuverhandeln ist,
wird abgeführt an die VGWort und dort binnen verteilt an die Mitglieder der VGWort. Und der Rest wird nach dem Verteilungsplan der Verwertungsgesellschaft, der von den Gremien der Verwertungsgesellschaft aufzustellen ist, in den Kreis der Wahrnehmungsberechtigten verteilt, die dieser Verwertungsgesellschaft ihre Rechte übertragen haben. Vielleicht eine kleine Randnote zu den Zahlen, die im Raum stehen. DJV und Verdi haben nochmal die 50% ins Gespräch gebracht. Kurz eine Herleitung. Man könnte aus Gewerkschaftssicht argumentieren, dass eine Größenordnung um die 30%, sagen wir es mal, irgendwo zwischen 30 und 50 sinnvoll sein könnte. Analogie ist die Beteiligung, die die Verlage an Einnahmen der Gewerkschafter, der Journalistenseite aus der VGWort haben. Da gibt es bereits eine Beteiligung, die ist in der Größenordnung von 30%, also könnte man argumentieren, das soll hier ähnlich sein, aber reziprok. Die Verlage würden argumentieren, lasst uns auf die PMG schauen, dort gibt es eine Beteiligung von 12%, 12% aus einem abgeleiteten Recht. Warum sollte dann mit einem eigenen Recht der Prozentsatz höher liegen? Wenn Sie diese Spanne jetzt mal zwischen 12 oder darunter und 30 oder darüber sehen, dann sehen Sie, dass dort vor uns eine Tarifverhandlung steht. Wir würden dafür plädieren, dass es da auch bleibt und nicht Gegenstand einer gesetzlichen Regelung wird. Das ist wirklich eine Tarifverhandlung, die aber zu einem Ergebnis kommen wird. Was passiert mit den freien Journalisten? Die freien Journalisten, sofern sie VGWort organisiert sind, kriegen dann ihren Anteil durch die VGWort ausgezahlt. Jetzt könnte natürlich folgender Fall eintreten. Wir plädieren dafür, dass freie Journalisten, genau wie alle anderen Gewerbe, nicht gesetzlich ausgenommen werden von der Pflicht, aus einem Leistungsschutzrecht heraus bezahlen zu müssen. Jetzt könnte der Fall auftreten, dass ein freier Journalist für die Recherche mehr aufwendet, als er aus dem System am Ende rauskommt. Sagen wir mal, er hat 30 Euro im Jahr einbezahlt für Leistungsschutzrecht und kriegt aber nur 10 raus. Das ist ein Problem, den wir uns in den Diskussionen im Werbung der vorgestellt haben. Eine Idee wäre, dass es dafür eine Freistellung der Verlegerseite gibt. Die Freistellung dahingehend, dass für alle Journalistinnen und Journalisten, die mehr einbezahlt haben, als sie rausbekommen, sozusagen das Blatt gezogen wird. Also angenommen, sie haben 30 einbezahlt und nur 10 rausbekommen, dann würde es dazu führen, dass sie neutral gestellt werden, dass sie auf gar keinen Fall schlechter gestellt werden im System. Das würde dann, das ist unser Ziel, das muss man vertraglich ausgestalten, würde dazu führen, dass folgende Aussage gerechtfertigt ist. Niemand hat hinterher weniger als vorher, aber viele haben mehr, wahrscheinlich sogar die Mehrheit. Zu Ihrer Frage nach dem DRM. Nein, wir möchten es nicht mit DRM schützen. Wir bieten genauso wenig wie die Musik, die aus dem Radio kommt, der Bäcker sitzt ja hier Teile vom DRM geschützt ist, sondern man geht ja von der GEMA als Verwertungsgesellschaft zu dem gewerblichen Nutzer und sagt, hörst du Radio, ja oder nein? Die Musik selber ist aber nicht verschlüsselt. Und gerade bei dem Kreis, in dem wir uns wenden, den gewerblichen Nutzer, in der Regel sind das ja Partnerschaften oder Kapitalgesellschaften, da gehen wir doch von einem hohen Maß von Rechtstreue aus. Das führt mich zu meinem letzten Punkt. Derjenige, der bewusst mit voller Absicht sich eine Leistung erschleichen möchte, indem er sagt, ich nutze nicht, dann aber doch nutzt, der muss sich ja gewahr sein, ohne dass wir das dafür können, dass durch die Logik und die Technik des Internets wir jeden Klick sehen. Das läuft ja bei uns auf den Servern auf. Wir sehen ja, von welcher IP-Adresse geklickt wurde. Und was machen wir jetzt, wenn wir sehen, dass die Leistung erschlichen wird? Dann, das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt, und es ist ausdrücklich nicht unsere Absicht, die bei uns auflaufenden Daten dann zu Beweiszwecken nutzen zu wollen. Weil, nehmen wir den konkreten Fall, der Chef hat gesagt, wir nutzen das nicht. Der Mitarbeiter klickt aber auf unsere Seiten den ganzen Tag lang. Und wir sehen das auf unseren Logfiles. Dann würde ja, wenn wir gezwungen wären, was wir nicht wollen, das Nutzen der Logfiles dazu führen, dass wir den Mitarbeiter gegenüber seinem Chef angreifen. Der hat sich illegal verhalten. Und in dieses Feld wollen wir es gar nicht einmischen. Und nur aus dieser Überlegung, aus einer datenschutzrechtlichen Überlegung, kommt die Frage, wie gestalten wir die Beweisführung. Wir haben es halt anders als bei Radio, bei Film und Musik damit zu tun, dass das Internet extrem präzise, nanosekunden getimte Benutzungsspuren hinterlässt. Und wir das bitte nicht als Beweismittel im Fall der quasi ungerechtfertigten Nutzung benutzen möchten, sondern wir würden gerne in einen Diskussionsprozess darüber treten, wie man die Beweisführung gestalten kann, ohne dass auf diese erdrückende Lage zurückgegriffen werden muss und ohne dass wir DRM einführen. Vielleicht ein allerletzter Satz, es funktioniert in Branchen, zum Beispiel bei der Software. Ich habe selber noch Erinnerungen, wenn man vor 10, 15 Jahren Word brauchte auf seinem Computer im Büro, dann kam jemand aus der IT-Abteilung, spielte ein Word drauf, machte so ein Paket auf, steckte vielleicht noch einen Dongle auf der Rückseite drauf. Inzwischen ist es vollständig anders. Es liegt heute auf dem zentralen Server und der Vorstand, der Geschäftsführer hat einen Vertrag unterschrieben, dass nur so und so viele digitale Kopien von Word, von der Office Suite angefertigt werden. Und oh Wunder, die meisten Unternehmen verhalten sich rechtstreu und zahlen. Warum? Weil jeder Geschäftsführer weiß, das ist eine Straftat, der möchte gar nicht in die Gefahr gelangen, einer Strafhandlung ausgesetzt zu sein, die auf ihn direkt durchschlägt, wo ihn der GmbH oder der AG schützt. Deswegen die hohe Rechtstreue auf dem Gebiet, deswegen unsere Zuversicht, dass ohne jede Form von digitalem Schutz, DRM, oder ohne Nutzung der Logfiles die Verträge durchsetzbar sein.
Also kann man das nicht festhalten, Zeitung und Zeitschriftenverleger werden, die sind nicht mit DRM versehen. Bitte?
Wenn nicht mit DRM versehen.
Wenn nicht mit DRM versehen. Kann man das klar Aussage festhalten?
Ja. Richtig. Ich überlege nur, ob Sie, würden Sie, wenn ich das sagen darf, würden Sie die iPad-Dateien, die Apps, die man einstellt, würden Sie sagen, die sind DRM-frei?
Nein.
Sind nicht frei? Ja, dann muss ich das einschränken an der Stelle, weil über Systeme, wo wir keinen Einfluss auf die Gestaltung des Systems haben, den Apple App Store, wo man die App programmiert, wenn die eine DRM enthält, wo ich jetzt nicht der Fachmann bin, dann muss ich das in der Weise einschränken. Aber der von mir geschilderte Fall soll keine DRM enthalten.
Na, halt, die über Apps laufen, machen wir dann doch DRM.
Also, nee, die laufen nicht über Apps.
Herr Korn, fällt direkt dazu.
Aber es ist Ihnen schon klar, dass Sie diese IP-Adressen gar nicht speichern dürfen. Datenschutzrechtlich. Das heißt, Sie brauchen, wenn Sie das machen wollen, datenschutzrechtliche Änderungen verschiedener Art. Aber davon abgesehen, ich wollte Sie nochmal darauf festnageln. Sie haben meine Fragen nicht beantwortet. Ich habe zwei Fragen gestellt. Die eine ist, würden Sie zugunsten der freien Journalisten auf die VG-Wortausschüttungen verzichten? Im Gegenzug. Und die zweite Frage war, würden Sie auf Doppel-Buyout-Verträge verzichten, und zwar so verzichten, dass sie halt nicht mehr gemacht werden können im Zuge der Einführung dieses Leistungsschutzrechts. Da hätte ich gerne eine Antwort.
Also ich sage es nochmal ganz deutlich. Wir möchten